zu unserem Thema Christus, Jesus Christus, wahrer Mensch, da können wir nun nicht die Geschichtsbücher aufschlagen, weil in den Geschichtsbüchern dieser Welt ist nichts verzeichnet über ihn. Es gibt nur bei einigen ganz wenigen jüdischen bzw. römischen Geschichtsschreibern sogar noch deutbare Erwähnungen, dass es ihn überhaupt einmal gegeben hat, von dem her, dass später es Leute gab, die sich nach diesem Christus genannt haben. Die Quelle, aus der wir unser Thema entfalten können, das sind die vier Evangelien. Da wird uns berichtet von Jesus Christus, von dem, dass er als wirklicher Mensch bei uns auf dieser Erde gelebt hat, gewesen ist. Wir nehmen einige dieser Texte, zunächst Matthäus 1. Ist ja überschrieben, Jesu Stammbaum. Matthäus beginnt sogar sein Evangelium mit dem: Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Da ist diese Verknüpfung mit dem Alten Testament unmittelbar und sofort da. Das Buch der Geschichte, wir können vergleichen, 1. Mose 5, Vers 1, da steht die gleiche Überschrift, das ist das Buch, das ist die Geschichte von Abrahams Geschlecht. Matthäus will in seinem Evangelium, in seinem Bericht sofort ein Doppeltes deutlich machen. Das, was Paulus später im Römerbrief so ausdrückt, in Römer 5, der erste Adam und der zweite Adam. Der erste Adam, den Gott geschaffen hat, als sein Ebenbild, als sein Gegenüber. Und jetzt ist in Christus der zweite Adam da. Da ist eine ganz tiefe theologische, heilsgeschichtliche Aussage gemacht. Mit Christus beginnt eine Neuschöpfung. Johannes drückt es dann so aus: Und das Leben ist erschienen. Das heißt, vor Christus gab es kein wirkliches Leben. Er ist der Erste, wo wirklich wieder gesagt werden kann, nach dem Paradies, da ist das Leben, das volle, gefüllte, so wie es Gott gewollt hat, das Leben da. Wir kommen da noch einmal beim zweiten Thema, Christus wahrer Gott, drauf. Matthäus charakterisiert diesen Jesus sofort mit seinem Amt, nämlich Christus, das heißt ja, was heißt es auf Deutsch? Der Messias, das ist die hebräische Übersetzung. Und was heißt es auf Deutsch? Der Gesalbte. Die Salbung, die gab es in Israel für den König, als den, der Gott auf dieser Erde für das Volk vertritt, und gab es für den Hohepriester. Christus, der König und Priester Gottes, das ist sein Titel und sein Amt. Er nennt ihn dann zum Zweiten den Sohn Davids. Das ist auch ein messianischer Titel. Wo kommt denn der her? Warum ist das ein Messias-Titel, der Sohn Davids? Wo wird David da etwas vorausgesagt? Ich will aus deinem Geschlecht einen erwecken, der soll ewiglich König sein. Die Weissagung, die Prophetie des Nathan an David damals. Und schließlich eine dritte Charakterisierung des Sohnes Abrahams. Wo kommt das her? Ersten Mose 12, Vers 3. Das heißt, Matthäus knüpft schon in diesem ersten Vers, in diesen ersten beiden Versen seines Evangeliums, die Linie mit der Heilsgeschichte Gottes, die in Christus jetzt zum Höhepunkt kommt, ganz eng zusammen. Altes und Neues Testament lassen sich nie trennen, sondern sind ineinander verwoben. Nun kommt das Matthäus-Nachweis, so wie man das bei uns ja auch tut. Bei uns kommen immer wieder im Pfarramt Leute, die treiben Ahnenforschung. Da muss irgendwie 1716, muss mal die Dolesbas mit dem Vetter dort gewesen sein, muss doch irgendwo in den Kirchenbüchern stehen, und dann verfolgt man die Linie zurück. Wo kommen wir eigentlich her? Aus welcher Linie stammen wir? So auch bei Jesus. Der Stammbaum des Matthäus, den er für Jesus erstellt, allerdings unter zwei Überschriften. Wenn hier steht Erzeugte, dann meint das nicht die genaue Geschlechterfolge, sondern er stammt ab von. Es sind auch einige Generationen übersprungen. Man merkt es sofort, wenn man vergleicht den Lukas-Stammbaum und den Matthäus-Stammbaum. Da haben die beiden nicht irgendwie falsch recherchiert, sondern der Lukas hat ein wirkliches historisches Interesse. Der sucht, soweit es geht, auch bei ihm bleiben einige Lücken, sucht er die historische, die genetische, die menschliche Herkunft Jesu aufzuzeigen. Dabei ist bei ihm so, er steigt auf von Jesus bis zu Adam. Matthäus hat ein anderes Interesse. Er will das heilsgeschichtlich darstellen. Deshalb nimmt er genau 3x14 Glieder, er nennt das in Vers 17, und er steigt ab, nämlich von Abraham bis Jesus, und nennt hier ganz wichtige Stationen. Wir wollen diesen Stammbaum nicht ganz ausführlich anschauen, aber doch einige Bemerkungen dazu machen. Es kommen in diesem Stammbaum des Matthäus 5 Frauen vor. Da ist einmal die Tama, dann die Rahab, dann die Ruth, dann die Frau des Uriah, die Bathseba, und schließlich Maria. Alle fünf Frauen stehen eigentlich unter der Anklage der Sünde. Die Tama, 1. Mose 38, Vers 13. Nachdem ihr Mann gestorben ist und die Schwagerehe nicht vollzogen wird, verführt sie ihren eigenen Schwiegervater. Nicht gerade ein hochmoralisches Verhalten. Die Rahab, die geht ihrem Beruf als Dirne nach, sie ist eine Hure. Die Ruth, die folgt dem Rat ihrer Schwiegermutter, Ruth 3, Vers 6, und die folgenden, und umgarnt den Boas. Sie verhält sich gar nicht so hochanständig, sondern sie fängt sich ihren Mann ein. Die Bathseba, sie ist mit David im Ehebruch. Und die Maria, Josef gedachte, seine Frau zu verlassen. Denn die will ihr weismachen, will ihm weismachen, das Kind, das sie trägt, das sei vom Heiligen Geist, ist für den Josef völlig unerfindlich. Alle drei, alle fünf unter dieser Vorwurf der Sünde. Dabei stammen die beiden, nämlich Ruth und die Bathseba, nicht einmal direkt aus Israel. Wo stammt denn die Ruth her? Aus welchem Volk? Von Moab. Und die Bathseba? Ja. Ist eine Hethiterin. Ja. Was will Matthäus deutlich machen mit dem, dass er diese fünf Frauen gezielt in der Linie der Vorfahren Jesu nennt? Das erste, Jesus steht mit in der Sünderlinie. Jesus steht mit in der Sünderlinie. Das zweite, Jesus steht mit in der Völkerlinie. Auch Moab und die Hethiter gehören unter die Vorfahren. Vers 16, sehr interessant, man sagt immer von der Jungfrauengeburt ist ja nur einmal die Rede. Nein, nein, das kommt immer wieder. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Da ist deutlich abgehoben, das ist keine übliche Ehe, so wie sonst. Er zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesu. Jesus ist, das will Matthäus festhalten, mit diesem Stammbaum, Jesus ist wirklich in einer Menschenlinie hineingeboren. Er sagt dann in Vers 17, alle Glieder von Abraham bis zu David sind 14, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14, von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Dreimal 14. Bei Matthäus haben die Zahlen schon eine gewisse Bedeutung. Dreimal 14, das ist dreimal 7 mal 2. Das ist eine theologische Aussage. Drei, was bedeutet das? Nicht nur bei Matthäus. Die Dreieinigkeit, das ist die Zahl, die gefüllte Gotteszahl. Sieben. Ja, die Vollzahl, die Heilszahl in der Bibel. Und zwei. Das gehört in diesen Zusammenhang, wir könnten so deuten, das ist eine der möglichen, der wahrscheinlichsten Deutung, Gott, die Gotteszahl, erfüllt sein Heil, die Siebenerzahl, für Israel und die Völker. Das ist die Zweierzahl. Das heißt, Matthäus nimmt diese geschichtlichen, historischen Vorgänge und bringt sie in eine heilsgeschichtliche Linie. Jesus, der wahre Mensch, nicht irgendwie aus dem Nichts herausgetreten. Israel hat seinen Messias ganz anders erwartet. In einem Adventslied kommt es auch zum Ausdruck. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf. So heißt es im Propheten, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Dass der Messias Gottes, dass der König Gottes direkt aus der himmlischen Welt als der große Befreier und Retter, der strahlende Held kommt. Und wer kommt? Ein Baby. Baby. Das ist unser zweiter Text, Lukas 2. Ist ja wohl eine der bekanntesten Texte der Bibel. Es begab sich aber zu der Zeit. Jetzt geht es um diese Geburt Jesu. Und jetzt wird der Kaiser Augustus genannt. Augustus regierte von 31 vor bis 14 nach Christus. Er war tatsächlich damals die beherrschende Gestalt. Auf ihn haben sich unendlich viele Hoffnungen konzentriert. Und er hat das Römische Reich zu seiner Blüte geführt. Sie haben ihn besungen, gerade in dieser Jesuszeit, als den Weltheiland. Auf ihn werden die messianischen Titel angewendet. Er ist der große Friedensbote. Aber Augustus ist nur ein Rädchen in Gottes Heilswerk, dass ein Gebot von ihm ausging, was er als kaiserliche Verfügung erlässt, muss dem dienen, dass Gottes prophetisches Wort wörtlich erfüllt wird. Die Herren dieser Welt sind Zuarbeiter Gottes, ob sie wollen oder nicht. Sie wollen oder nicht. Er ist und bleibt der, der die Geschichte dieser Welt lenkt und gestaltet. Das wird schon in diesen ersten Versen des Lukas deutlich. Das gilt für unser eigenes Leben. Gott lenkt die Geschichte dieser Welt und er ist über unserem persönlichen Leben aufs Äußerste interessiert. Aufs Äußerste. Nach Augustus ist ja, wir kennen ihn alle heute noch und nehmen das immer wieder in den Mund. Warum erinnern wir uns alle an Augustus? An den Monatsnamen. Ein Name wurde nach einem Monat, wurde nach ihm benannt, Augustus. Nach Jesus wird die Zeit gezählt, die ganze Geschichte aufgeteilt. Augustus muss mit dem, was er an großen Plänen hat und hinter dieser neuen Steuerschätzung und Steuererhebung steht ja nichts anderes, wer groß bauen und groß gestalten will, braucht Geld. Und so beginnt diese Geburtsgeschichte Jesu als eine Geldgeschichte, dass alle Welt geschätzt würde. Eintragen in die Steuerlisten, wie viel kann man von ihm erheben. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Warum musste Josef nach Bethlehem, wenn seine Steuerkraft eingeschätzt werden sollte? David war aus Bethlehem, aber warum musste dann Josef so viele 100 Jahre später dorthin zurück? Was steht da dahinter? Ja, ja, aber der Josef, der geht ja. Der Augustus muss das anordnen und daraufhin geht Josef nach Bethlehem. Warum? Natürlich wegen der Verheißung, aber es gibt einen ganz sachlichen äußeren Grund. Bitte? Genau so. Als das Land beim Einzug verteilt wurde, wurde jedem Stamm sein Gebiet, seine einzelnen Teile des Landes zugesprochen. Und dieses Gebiet, dieses Land blieb im Besitz des Stammes und der einzelnen Familien. Die Isai, die Davids-Familie, hat ihren Grundbesitz in Bethlehem. Und da Josef aus der Davidslinie stammt, wie übrigens Maria auch, ist ihr Grundbesitz in Bethlehem. Und den haben sie durch die Jahrhunderte nicht verloren. Sondern es gibt in Israel von Gott angeordnet die Einrichtung des Halljahres. Was ist das? Was ist das Halljahr? Bitte? Weniger. Jede 50 Jahre wird dieses große Feierjahr für Yahweh gefeiert. Dazu gehört, in diesem Jahr baut man nichts an. Der Herr ließ im Jahr vorher, im 49. Jahr, so viel wachsen, dass man auch im Halljahr davon leben konnte. Was wild wuchs auf den Feldern, durfte man verwenden, aber nicht im Weinberg. Und das Zweite, jeder in Israel wurde im 50. Jahr wieder in seinen ursprünglichen Stand eingesetzt. Es gab es natürlich auch im Israel-Volk, dass da einer hab und war versoffen hat oder was weiß ich, verschludert hat und kam in Schulden und musste sein Land verkaufen und hergeben. Die Familie kam an den Bettelstab oder sogar wurden sie zu Schuldsklaven. Aber im 50. Jahr war es vorbei. Da wurde der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. So wie das Land ursprünglich verteilt wurde, jedem Stamm, jeder Sippe, jeder Familie. Sie erhielten wieder ihr ursprünglichen Anteil am Land. Das hat dazu geführt, dass es in Israel nie zu extremem Reichtum kam und auch nie zu extremer Armut. Das Halljahr ist eigentlich ein Sozialgesetz, was wir heute sagen, das soziale Auffangnetz. Das ist das Halljahr in Israel. In diesem Jahr war man aller Schulden frei und ledig. Da wurde wirklich der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. Da steht übrigens dahinter, wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, leihet gern. Wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Wenn der es nämlich nicht zurückgezahlt hat bis zum 50. Jahr, und wenn schon das 48. Jahr war und da kam einer und hat gesagt, du, ich steck in der Klemme, ich brauche dringlich, dann hat er sich das 10-mal überlegt, kriege ich das vorm Halbjahr wieder, weil mit dem waren alle Schulden erledigt. Waren alle Schulden erledigt. Jeder konnte wieder bei dem ursprünglichen Stand dessen, was Gott als Land gegeben hatte, beginnen. Eine herrliche Einrichtung. Eine herrliche Einrichtung. Und so hatte auch Josef aus der Davidsfamilie, da gehörte er dazu, sein Land, seinen Grundbesitz, seinen Anteil am Ort, wo die Familie ursprünglich das Land zugeteilt bekam, nämlich in Bethlehem. Darum ging er nach Bethlehem. Er war Zimmermann von Beruf, wir könnten übersetzen, Hausbauer, also nicht nur, dass er das Dach gemacht hat, sondern das war eine umfassendere Tätigkeit. Und da ist durchaus das üblich gewesen, dass man an andere Orte gegangen ist, um sich sein Brot zu verdienen, aber die Verwurzelung blieb für ihn in Bethlehem. Die blieb dort. Darum ging er nach Bethlehem. Er ging mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Es bestand offensichtlich schon der Ehevertrag, die Eheabsprache, aber die beiden lebten noch nicht zusammen. Sie waren noch, ist mehr als bei uns die Verlobung. Bei uns, wenn man sich verlobt, da kann man sich ja gefahrlos trennen. Dann ohne, dass groß da irgendetwas geschieden werden muss. Es war schon mehr als Verlobung. Es war ein fester Vertrag, ein Ehevertrag, ein Versprechen, eine Zusage schon da, aber die Ehe noch nicht vollzogen. Sie lebten noch nicht zusammen. Lukas ist hier ganz genau. Und jetzt kommt's. Und sie gebar ihren ersten Sohn. So ist Jesus geboren. Wenn es heißt, ihren ersten Sohn, wie viele Geschwister hat denn Jesus gehabt? Mindestens zwei? War eine kinderreiche Familie. Mindestens sechs. Woher wissen wir das? Markus 6, Vers 3. Da wird er charakterisiert, ist er nicht der Zimmermann und jetzt dessen Brüder. Und jetzt werden die vier Namen seiner Brüder aufgezählt und dessen, jetzt kommt Mehrzahl, Schwestern, also es müssen mindestens zwei gewesen sein. Das heißt, Jesus hatte wohl mindestens noch 6 Geschwister. Sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln. Man muss das ganz deutlich sagen, das ist ausdrücklich genannt, das ist ein Kind wie jedes andere auch. Die Windeln dienen ja nicht zur Zürte, gell? Sondern das ist manchmal eine unappetitliche Sache. Jesus war wirklich wahrer Mensch. Er brauchte Windeln und die mussten gewechselt werden. Und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Es ist sehr wahrscheinlich, soweit wir das kennen, und wer schon im Israelland war, der hat es ja gesehen, dass durchaus diese Grotten, diese wunderschönen Felshöhlen, dass die den Herden Unterschlupf geboten haben. Und wenn da das Haus dazu gebaut war, die Herberge und die Grotte dahinter, war das sicher kein schlechter Ort, um auch dort zu sein, zumal die Herden ja im Freien waren. Trotzdem steckt in diesem Satz, sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge, eine schlimme Erfahrung. Eine schlimme Erfahrung. Wenn diese Herberge so voll war, dann hat gegenüber dieser jungen, hochschwangeren Frau jede Höflichkeit gefehlt. Man hat ihr keinen anderen Platz angeboten. Jeder hat auf seinem Platz beharrt. Das beginnt nicht nur dort, wo sie das Kind in die Krippe legt, sondern schon als sie ankommen und der Mutter wird kein Raum eingeräumt. Das meint Johannes, das ist gar nicht so arg vergeistigt, sondern das ist die Wirklichkeit des Lebens Jesu von seiner Geburt an. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wir können uns das auch einmal klar machen, was Gott sich da gefallen lässt. Was Gott sich da gefallen lässt. Wenn wir irgendwohin zu Besuch gehen und merken, wir sind unerwünscht, ja, da kratzen wir schnell wieder ab. Das lassen wir uns nicht so gefallen. Und Jesus lässt sich abschieben, schon als Baby, abschieben in den Stall, in die Krippe, den Futtertrog. Sie nahmen ihn nicht auf. Es wird aber auch ein ganz tiefes deutlich an dem. Paulus fasst im Philipperbrief, er erniedrigte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward Mensch und an seinem ganzen Wesen, sie wickelte ihn in Windeln, als ein Mensch erfunden. Da wird das Lebensprogramm Jesu deutlich. In diesem kurzen Bemerkung, sie legt ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Jesus will niemand was wegnehmen. Niemand. Der Augustus, der will Geld. Der will die Leute auspressen. Jesus will niemand was wegnehmen. Gar nichts. Nicht einmal einen Schlafplatz. Und so bleibt er durch sein ganzes Leben hindurch. Er sagt ja einmal zu dem jungen Mann, der es emphatisch sagt, ich will dir nachfolgen, mit dir sein. Dann sagt er ganz schlicht, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel Nester, des Menschen Sohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Das heißt, er nennt nicht sein Eigen. Sie legte ihn in eine Krippe. Wenn wir unsere Krippen aufstellen an Weihnachten, da hat es ja vielerlei Figuren, aber wichtig sind immer Ochs und Esel. Es kommt also offensichtlich in Lukas 2 nicht vor, auch sonst nicht in den Berichten, woher kommt denn der Ochs und der Esel. Warum wir das immer in der Weihnachtskrippe haben. Woher? Jesaja 1, Vers 3. Da ist Ochs und Esel und die Krippe zusammen. Wir wollen diesen Vers einmal lesen, dass wir unsere Krippen bewusster aufstellen. Da klagt Gott selber über sein Volk und sagt so, ein Ochse kennt seinen Herrn. Und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Jesaja 1, Vers 3. Wenn wir also Ochs und Esel bei uns in unserer Krippe, in unserer Weihnachtskrippe mit aufbauen, dann müssten wir das eigentlich unter diesem tiefen Schmerz tun. Ein Schmerz, der uns bewegt bis heute, wenn wir an das Volk Israel denken, das blinde Volk. Das Volk, das seinen Heiland, seinen Retter, seinen Christus, seinen König nicht angenommen hat. Ochs und Esel sind ein Zeichen der Verstockung, dass wir das ganz neu uns bewusst machen. Ein Zeichen der Verstockung. Die Hirten, die dann dazukommen, ein Zeichen für Glauben. Und die drei Könige, die wir dazustellen, traditionellerweise, ein Zeichen, wie man vom Aberglauben zum Glauben findet. Jedes Einzelne hat seine Bedeutung. Jetzt geht dieser Bericht weiter. Es waren Hirten. Wer war denn in der Bibel Hirte? Man sagt immer, das seien so zwielichtige Gestalten und so ausgegrenzt, aber die berühmten Männer Israels waren auch Hirten. Wer? Der David zum Beispiel. Der Mose war 40 Jahre lang Hirte bei seinem Schwiegervater in der Wüste. Der Josef, der Jakob hat als Hirte gedient, der Josef nicht. Nein, der war zu jung, den haben sie ja schon als Knabe nach Ägypten verkauft. Wer war noch Hirte? Der Amos war ein Hirte, dieser gewaltige Prophet Israels. Die Hirten waren schon, soweit sie, Jesus macht es ja einmal deutlich in Matthäus 10, als er die wahren und die falschen Hirten gegeneinander stellt. Hirten als Mietlinge, das heißt als Angestellte, die keine eigene Herde hatten. Das war ein schwerer Beruf, sicher. Das war schwer. Denn sie mussten für die Tiere persönlich die Verantwortung übernehmen. Das wurde ihnen vom Lohn abgezogen, wenn eines der Tiere zu Schaden kam oder gar umkam. Und ihr Lohn war ziemlich kümmerlich, dass sie dabei Tricks gesucht haben und manches gedreht haben, das ist schon klar. Aber der Hirte war einer der wichtigen, der angesehenen Berufe in Israel. Die Hirten mit ihren Herden, die waren in der Regel, es heißt ja, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. In welcher Zeit kann das gewesen sein? Wann ist Christfest? Dezember. Im Dezember. War schon mal jemand im Dezember im Israelland? Also das sollte er möglichst nicht nachts bei den Hürden sein. Und es ist kalt. Es ist kalt, gerade bei Bethlehem, Jerusalem. Das liegt ja ziemlich hoch. Da schneit sogar manches Mal um diese Jahreszeit. Jetzt, Mitte Januar, hat es in Jerusalem 50 Zentimeter geschneit. Könnt ihr euch das vorstellen? Der gesamte Verkehr ist zusammengebrochen. Niemand, nichts ging mehr. Allerdings nur für einen Tag, dann kam die Sonne, war alles wieder weg. Aber es ist gefährlich und eiskalt. Es war wohl die Zeit zwischen April und November, Mitte November, da kann man draußen sein. Seit wann feiert man dann Weihnachten am 24. Dezember? Im 4. Jahrhundert wurde das durch einen Papst eingeführt. Er hat es einfach verfügt als ein gutes Datum, und zwar als ein Datum der Anknüpfung. Warum gerade am 24. Dezember so? Da wurden überall schon Feiern abgehalten. Die Wintersonnenwende, die um diese Zeit war, die Wiedergeburt des Lichts, das war eigentlich ein sehr überlegtes, ein missionarisches Datum, ein Anknüpfungsdatum. Das sollten wir uns bewusst machen. Wenn wir zum Beispiel singen, das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Wir kennen also nicht das genaue Geburtsdatum Jesu, auch das Jahr ist ja durch die verschiedenen Kalenderreformen und was da alles war, durch die Verschiebungen ziemlich unsicher. Man müsste eigentlich, das wahrscheinlichste Datum ist, Jesus ist im Jahre 4 vor Christus geboren. Aber das kümmert uns nicht weiter. Kümmert uns nicht weiter. Aber von dem her relativiert sich das alles, was wir da an Jahresberechnungen machen. Brüder und Schwestern, lasst euch nicht verrückt machen mit dem Jahr 2000. Das ist ein absoluter Unsinn. Ist eigentlich schon gewesen nach den Kalendern. Das ist schon vorbei. Da streiten die Gelehrten heute ganz arg drüber, ob es ein Jahr Null gegeben hat. Müsste eigentlich, als die Zeitenwende kam, dass ein Jahr Null dazwischen geschaltet ist. Ah, das ist ein reines fiktives Datum, das Jahr 2000. Es ist uns auch nicht so das Entscheidende, dass wir den genauen Geburtsdatum Jesu kennen. Das kennt übrigens in Indien kaum jemand. Kaum. Wenn man da fragt, die schütteln nur den Kopf, weiß ich nicht. Muss man immer schätzen. Selbst der Singh, der in einer bürgerlichen Mittelschichtfamilie, der hat 3 Daten. Die wissen es nicht ganz genau. Die Hirten, die als erste diese Botschaft von der Geburt Jesu hören, da tut sich der Himmel auf. Als Jesus geboren wird, da ist tatsächlich, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe. In dieser Nacht war der Himmel ziemlich leer. Zumindest für diese Zeit. Die Menge der himmlischen Heerscharen war in der sichtbaren Welt. Das ist das Entscheidende, was er ansagt, dieser Engel. Euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Heute, das ist ein geschichtliches Datum gesetzt, jetzt gerade, heute Nacht. Und euch, da ist das ganze Heil in ihm angeboten. Für euch, der Christus, der Retter, geboren. Und jetzt kommt das und das habt zum Zeichen. Und jetzt erwartet man ja ein riesiges Zeichen. Und jetzt kommt nichts anderes. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Um dieses Zeichen zu erkennen, braucht man Glauben. Braucht man Glauben. Ich habe das immer wieder bei mir gedacht und andere haben das auch schon so gesagt. Mensch, ich hätte zur Zeit, wo Jesus auf der Erde war, leben wollen. Da wäre es doch viel leichter gewesen. War es wirklich leichter? War es wirklich leichter? Wenn wir dort in diesen Stall, wo der Schafgeruch in allen Ecken hing, und dann hätten wir ein Kind gesehen, ein Futtertrog, war das leichter, als dass wir jetzt zum Beispiel die Bibel vor uns liegen haben und auf das Wort hin glauben. War das leichter, wenn man die großen Taten ganz hautnah miterlebt hat? Mir ist einer der eindrücklichsten Berichte überhaupt, als Jesus den Lazarus aus dem Grab rausruft und die Martha ja sagt, Herr, es hat überhaupt keinen Wert, der stinkt schon, der ist schon in Verwesung übergegangen, lass das! Und das Unfassliche geschieht, der Lazarus kommt heraus. Und wie endet diese Geschichte? Von dem Tage an war es für die Juden beschlossene Sache, ihn zu töten. Sie glaubten nicht. Sie glaubten nicht. Da wird etwas von dem deutlich, wenn so viele sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Ja, was ich sehe, das ist ganz arg vieldeutig. Das kann man so und so deuten. Die Juden, die haben gesagt, als Jesus den geheilt hat, dessen Hand völlig verkrüppelt war, wo nichts da war, und dann war sie plötzlich eine gesunde, kräftige Hand zum Greifen, dann haben sie gesagt, der treibt den Teufel mit dem Beelzebub aus. Das ist vom Satan besessen. Das war nicht leichter, ganz gewiss nicht leichter. Wenn ich meinen Glauben auf solche Sehen gründen will, auf solche Wunder, im Lauf der Zeit, im Abstand davon kommen mir ja auch Zweifel. Dann brauche ich wieder ein Wunder, dann glaubt der Glaube von Wunder zu Wunder. Er glaubt eigentlich gar nicht mehr an den Retter Jesus, sondern an die Wunder. Ich habe schon mal erzählt, auf einer Freizeit, ich habe mich in eine sehr prekäre Situation begeben. Wir saßen ein bisschen oberhalb am Berg, unten war es Freizeitheim und der Martin, dann hat er zu mir gesagt, ich würde ganz arg gern glauben, aber ich muss etwas sehen. Ich kann es einfach nicht so. Und dann sage ich zu ihm, ich weiß nicht, was ich damals gedacht habe, ich habe zu ihm gesagt, Martin, wenn ich jetzt beten würde und sagen, Herr Jesus, der Martin will ganz arg gern glauben, aber er braucht etwas zum Sehen. Jetzt lass bitte das Freizeitheim 3 Meter in die Luft gehen. Würdest du dann glauben? Mensch, der war begeistert und hat gesagt, sofort, sofort, dann würde ich glauben. War mir schon mulmig. Dann sage ich, ja gut, na, sagt er, halt geschwind noch. Ja, sage ich, warum? Was fehlt noch? Ja, sagt er, ich müsste aber zuerst runtergehen und runter durchlaufen. Weil es könnte ja sein, du hast mich hypnotisiert oder irgendetwas. Also ich müsste runtergehen und runter durchlaufen, dann sage ich, gut, es wären deine Bedingungen. Ich bete, das Freizeitheim geht 3 Meter in die Luft, du gehst runter, glaubst, laufst runter durch und dann glaubst du. Ja, sagt er. Sag ich, gut, machen wir das. Sagt er, ich war so froh, dann sagt er, ja, es müsste noch etwas sein. Er sage ich, was? Er sagt, das Freizeitheim müsste droben bleiben. Weil jedes Mal, wenn mein Glaube dann wieder erliegen wäre, würde ich schnell hierher fahren und mir das anschauen. Das ist der Glaube, ein Wunder. Wo der Glaube sich auf Wunder gründet, da ist er sehr wackelig, sehr wackelig. Aber der Glaube wird Wunder erleben, wird Wunder erleben. Die Hirten bekommen dieses Zeichen, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das ist ein jämmerliches Zeichen, das Gotteszeichen der Armut und der Demut. Schön, mit was die Engel abschließen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Man müsste eigentlich von der Wortwurzel her direkt übersetzen, von den Menschen, in die er verliebt ist. In die er verliebt ist. Das ist der Hintergrund der Gottesgeschichte. Gott ist verliebt in uns Menschen. Und jetzt gehen die Hirten, das ist eine der erregenden Stellen für mich. Wenn ich das gewesen wäre, stell mir das so vor, ich hätte da einen Engel gesehen, das hätte mich erstmal aus den Schuhen gehauen und dann die Menge der himmlischen Heerscharen und das alles. Leute, ich wäre sitzen geblieben, hätte gesagt, Menschenskinder, dass es sowas gibt. Dann hätten wir miteinander geredet, hast auch den rechten Engel da gesehen. Wir wären ganz weg gewesen. Und die Hirten, die sprachen untereinander, lasst uns nun gehen. Die gehen hin. Die gehen hin. So wie der Andreas sagt in Johannes 1, komm und sieh, schau dir das an. So werden die Hirten zu den ersten Evangelisten. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Das heißt, sie haben tatsächlich verkündigt, dieses Baby in seiner Windel ist der Christus Gottes. Das haben die in Bethlehem weitergesagt. Und jetzt die Reaktion, alle, vor die es kam, wunderten sich. Da steckt beides drin. Die haben wohl gedacht, die Hirten haben ein wenig durchgedreht, die meisten, wunderten sich. Woher wissen wir denn diese Geschichte? Es war doch der Lukas nicht dabei. Höchstwahrscheinlich, sogar gewiss. Vers 19 heißt nämlich, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und Lukas hat sie befragt. Deswegen schreibt er diesen Vers. Die Maria hat das sehr genau ihm dann berichtet. Die Geburtsgeschichte. Jesus war Mensch. Jetzt machen wir eine Pause und dann nehmen wir nochmal zwei Texte. Der wahre Mensch Jesus. Eine Frage, die so gerade im Gespräch noch aufkam, die möchte ich doch auch noch einmal für alle beantworten. Bis heute hält das Volk Israel, der Staat Israel, dieses Halljahr. Allerdings mit Tricks. Das ist ja leider so, dass bei vielen von diesen Geboten Gottes Israel das nominell festhält, aber nicht mehr dem Sinn nach durchführt. Alle 50 Jahre. Das heißt, im 49. Jahr, die Zeitrechnung geht schon weiter, da Sorgen hatten die Rabbiner dafür gesorgt, wird das gesamte Israelland für einen Schekel an einen vertrauenswürdigen Araber verkauft. Und dann kann man sagen, wir, das Land gehört ja nicht uns, wir bebauen nicht mehr unser Land, sondern wir bebauen jetzt fremdes Land. So umgeht man das. Und nach einem Jahr wird es wieder zurückgekauft. Also das ist eine kasuistische Auslegung, eine Umgehungsauslegung dieser Vorschriften. Das hat sich in vielen Bereichen durchgesetzt, dass man das, was als Gebote Gottes da ist, die eigentlich dazu gegeben sind, um das gesamte Volk in einer Gemeinschaft zusammenzubinden, dass man das umgeht. Jetzt ein Text, Matthäus 2, die Verse 1 bis 18. Überschrieben, die Weisen aus dem Morgenland. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Was sind denn das für Weise? Was sind das für Leute? Gelehrte. Im griechischen Text steht Magioi, Sternkundige eigentlich. Aus dem Morgenland, das wird wohl aus der Richtung vom Irak gewesen sein. Das alte Babel war ja ganz hoch in der Wissenschaft, der sogenannten Wissenschaft der Sterndeutung. Wie kommt man dann auf drei Könige? Von diesen drei Gaben her, die am Schluss genannt werden, die sie vor dem Kind niederlegen, Gold, Weihrauch und Myrrhe, das können sich sicher keine einfachen Leute leisten, waren also schon begüterte Männer, man hat sie gleich zu Königen gemacht. Es müssen aber keine drei gewesen sein, aber es heißt, so hat sich das eben von dem her herangebildet. Wie kommen Sie zu dieser Frage, wo ist der neugeborene König der Juden? Was bewegt, was treibt diese Leute an? Sie haben einen Stern gesehen. Es heißt sogar, wir haben seinen Stern gesehen. Was soll das bedeuten? Sie haben ihn nicht. Und wie? Weiß jemand, wie das aussah? Unser deutscher Astronom Kepler hat versucht, das zu rekonstruieren. In dieser Zeit stand Saturn im Zeichen des Jupiter. Da haben sich diese Bahnen gekreuzt. Nach der alten astrologischen Einteilung ist Jupiter der Königsstern, der Herrscherstern. Und Saturn steht für die Juden. Also haben sie aus dieser äußerst ungewöhnlichen Konstellation den Schluss gezogen, bei den Juden muss ein Herrscher, ein Weltherrscher geboren worden sein. Das steht dahinter. Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Doch erstaunlich, wie Gott den Aberglauben benutzt, um Menschen in Bewegung zu bringen. Und wie sie aus ihrem Deuten und Erklären eine Spur finden. Man kann das nur aus dieser Zeit heraus erklären, aus der ungeheuren Sehnsucht, aus diesem ganzen Warten, das hat nicht nur Israel geprägt, sondern die ganzen Völker nach einem Weltherrscher, nach einem Weltheiland, der endlich Frieden, Wohlstand, Glück für alle bringt deshalb auch der Augustus als diese überragende Figur im Römischen Reich und sie aus diesen anderen Ländern, die noch nicht so angegliedert waren, sie sehen das als Verheißung. Für mich ist das mit ein Zeichen, wir sollten nie, gar nie, irgendwie vorschnell abwerten, zum Beispiel sagen, ach, die Religionen alle. Das sollten wir nicht. Sondern in all den Religionen dieser Erde, angefangen von den einfachsten Stammesreligionen, da drückt sich ein Doppeltes aus. Einmal dieses Wissen, das dem Menschen geblieben ist, dieses, ich möchte einmal so sagen, die Restahnung, wir sind nicht für uns. Es gibt etwas Höheres. Das drückt sich darin aus. Ich werde es nie mehr vergessen, meine erste Begegnung damals 1975, dort im Sieler-Dschungel, wie wir in das Dorf gekommen sind. Die Leute sind ja alle geflohen, das war im Nu leer. Wir haben die wegrennen sehen, weil sie zum ersten Mal einen Weißen gesehen haben. Übrigens nennen die uns nicht weiß, gell, sondern rosig. Wir sind ja auch nicht weiß, schaut euch einander an. Nur wem es gerade ganz arg schlecht ist, der ist weiß. Aber sonst sind wir rosig. Deswegen lautet... Wenn wir nur in Klammer sagen, der Name, den die Inder für uns Weiße haben, Schweinchen, weil ein Schweinchen ist rosig. Aber sie hatten zum ersten Mal zu jemandem gesehen, sind abgehaut, haben sich dann erst nach einiger Zeit hergetraut. Und dann ging, es war am späten Nachmittag, und dann ging die Sonne unter und dann haben sie uns sich umgedreht und haben sich alle verneigt vor der Sonne. Und dann haben sie sich gesammelt, diese Dschungelleute, vor dem mächtigen Baum da in der Mitte des Dorfes und sind dort niedergekniet. Ich habe dann den Häuptling gefragt, warum, was tut ihr jetzt? Und er hat dann geantwortet und gesagt, wir beten die Sonne an, denn sie gibt Leben. Ist eine Ahnung da. Zwar ist das nur, Gott macht die Lampen, aber sie haben eine Ahnung, es ist etwas, was Leben gibt. Wir haben es nicht aus uns selber. Und der Baum, dann hat er gesagt, der Baum war schon da, als mein Großvater jung war und wird sein, wenn mein Enkel Großvater ist. Ewigkeitswissen. Das drückt sich darin aus, wir sollten ja nicht vorschnell aburteilen, sondern anknüpfen. Das hat uns der Paulus vorgemacht. Und er sagt das ja in Römer 1, dass im Menschen, das ist nicht erstorben, das ist nicht weg, sondern was man von Gott erkennen kann. Und nun nennt er die Schöpfung und die Geschichte. Nicht die Religionen sind etwas Böses, sondern die Religionen, wenn sie sich nicht mehr öffnen lassen auf Jesus hin. Und darum ist die Religion des Islam eine der geschlossensten. Darum ist dort das sogenannte Gespräch so ungeheuer schwer, auch das Anknüpfen. Ganz arg schwer, weil dort ist ja Jesus eingeordnet und enthalten. Als der große Prophet, nur Mohammed ist noch drüber. Aber darum, der Islam ist keine Religion im üblichen Sinn, sondern Islam ist eine Gegenreligion, eine Gegenreligion, eine bewusste Gegenreligion. Aber alle anderen Religionen, wenn man die Leute einmal näher kennenlernt und merkt, was für eine ungeheure Sehnsucht da dahinter steht, man kann nur staunen und Mitleid haben. Und sich treiben lassen und da anknüpfen und sagen, Leute, es gibt einen, bei dem kann man es genau wissen. Ich habe jetzt ein langes Gespräch mit einem Hindu gehabt und wir kamen immerhin so weit, dass er mir zugestimmt hat, wenn in ihrer Religion die immer Wiedergeburt Leben um Leben gelehrt wird, hat er mir zugestimmt, das Problem nach dem tiefsten Sinn und nach der Ewigkeit wird dadurch eigentlich nur verschoben. Wird nur verschoben. Weil ich verschiebe es eben dann aufs nächste Leben und dann wieder auf ein Leben. Und nach unendlich vielen Wiedergeburten ist vielleicht so weit, wenn ich mich genug bewährt habe, dass ich Verbindung mit dem Göttlichen bekomme. Und wenn man dort hinein ganz schlicht sagen kann, wir als Christen aber bekennen, dass der, der das Leben ist und das Leben gibt und das ewige Leben uns zuspricht, dass der schon da ist. Nicht ich muss mich mehr anstrengen. Da werden sie sehr aufmerksam. Wenn man Menschen so begegnet, dass man nicht sofort abwertet, ist ja das Wort, das heute in der Losung steht. Ich bin, ist das heute? Oder gestern? Heute? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das darf ich einem anderen nicht um die Ohren knallen. Das darf ich nicht. Sondern, dass ich diese Einladung darin höre. Die Einladung weitergebe. Diese Magioi aus ihrer Sicht, aus ihrem Aberglauben heraus. Aber sie machen sich auf den Weg und suchen diesen Weltherrscher. Der Herodes ist eine der brutalsten Figuren der Geschichte Israels. Er war ja eigentlich kein Israelit. Was war er denn? Aus welchem Stamm kommt er? Edomiter, eigentlich ein Syrer, von den Römern sehr gezielt eingesetzt über Israel, einen König, der gar nicht aus ihnen kam. Und das hat große Proteste gegeben und hat den Herodes ganz arg misstrauisch gemacht. Man nennt ihn ja Herodes den Großen, er hat viele Burgen gebaut, Masada, das Herodion, was es da alles für Paläste gibt. Das waren alles Fluchtburgen, weil er niemand getraut hat. Niemand getraut hat. Und er war sogar so, dass er hat mehrere Frauen gehabt und seine Kinder, wenn die älter als 12 Jahre waren, die Söhne ließ er sie alle umbringen. Damit ihn ja keiner vorzeitig beerben konnte. Von Augustus, mit dem ist er aufgewachsen, zusammen in Rom erzogen worden. Von Augustus wird das Wort überliefert, lieber ein Schwein sein als ein Sohn des Herodes. Ein äußerst misstrauischer Mensch. Und da hinein kommen diese Leute. Wo ist der neugeborene König? Und er weiß von nichts. Er erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er hatte eben seine 2 Söhne, die beide 13 waren, umbringen lassen und jetzt noch dies dazu. Ganz Jerusalem hat sich gefürchtet, was kommt jetzt für ein Ausbruch? Herodes wusste aber schon Bescheid. Er wusste schon Bescheid. Er rief die Bibelkundigen. Die Bibelkundigen. Wisst ihr, da ist der Gegensatz zu den Hirten. Da kommen alle gelehrten jüdischen Theologen und zögern nicht mit der Antwort, Bethlehem muss das sein. Aber kein einziger geht hin. Kein einziger. Das wird mich ja auch interessieren. Da wäre es noch viel wahrscheinlicher, dass diese klugen Theologen gesagt hätten, Mensch, wenn da Männer von so weit anreisen und in Bethlehem müssen, dann müssen wir mindestens mal einen Erkundigungstrupp aussenden. Mal sehen, ob da was dran ist. Nichts geschieht. Nichts. Nun kommen diese Magioien, sie bringen ihre Schätze. Aus 1. Mose 43, Vers 11 und 1. Könige 10, Vers 2 wissen wir, das sind Geschenke für einen König. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Sie haben schon das Wertvollste dabei. Auch das hat sicher eine tiefere Bedeutung. Wo begegnen wir denn der Myrrhe wieder? Bitte? In der Grablegung. Ja. Johannes 19, Vers 39. Müssen wir geschwind aufschlagen. Johannes 19, Vers 39, da heißt es: Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte Myrrhe, gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegen. Da ist also, die Myrrhe deutet schon an als Geschenk, das dem Jesuskind gebracht wird, den Leidensweg. Herodes steht dafür, dass der Satan, wo Gott antritt, der Satan nicht weit ist. Und das ist eine furchtbare Geschichte. Herodes lässt dort in Bethlehem und in der Umgebung alle Kinder töten in der ganzen Gegend und in Bethlehem, die zweijährig und darunter waren. So versucht der Satan. Und will Jesus aus dem Weg räumen. Von Anfang an war es des Satans äußerster Vorsatz, Jesus umzubringen. Er tritt voll in Aktion. Fassen wir ein wenig zusammen. Jesus, wahrer Mensch. Zu einem Menschen gehört was zunächst? Was gehört zum Menschen? Dass er geboren wird. Jesus wurde geboren. Als Baby. Ein Mensch hat normalerweise einen Beruf. Den wissen wir von Jesus. Er war wie sein Vater Zimmermann, Markus 6, Vers 3. Zu einem Menschen gehört, dass er aufwächst. Jesus bleibt nicht Baby. Wir begegnen ihm in dieser einzigen Erzählung aus seiner Jugendzeit, der 12-jährige Jesus im Tempel. Jesus hat eine Familie, wächst in einer Familie auf. Übrigens, die waren mit ihm nicht sehr glücklich. Trotzdem, dass die Maria alle diese Worte in ihrem Herzen behielt, aber es kommt der Zeitpunkt, als Jesus dann öffentlich auftritt, da sagt die Maria zu ihren Kindern: Komm, jetzt ist er übergeschnappt. Wir holen ihn heim. Steht geschrieben von Sinnen, das heißt eigentlich, er ist nicht mehr bei sich. Ja. Markus 3, 21. Zu einem Mensch gehört, Jesus ist. Was ganz Banales, aber wahrer Mensch, er ist. Wie oft steht da dabei, dass Jesus gegessen hat? Das heißt sogar, das machen sie ihm sogar zum Vorwurf, seine Tischgesellschaft. Er ist mit den Zöllnern und Sündern. Er hat offensichtlich auch einen Wein getrunken. Sie machen ihn, er ist ein Fresser und Weinsäufer. Kanaan hat er 6 große Behälter mit Wein gefüllt, Wasser in Wein verwandelt. Jesus hat Durst. Woher wissen wir das? Im Kreuz, aber schon vorher. Im Jakobsbrunnen. Gib mir zu trinken. Jesus schläft. Wo berichtet uns da das die Bibel? Schiff. Zum unpassenden Zeitpunkt, sagen die Jünger. Wie kann er nur? Jesus hat Gefühle. Bitte? Er weinte. Dominus Flevo, der weint über Jerusalem. Er hat noch andere Gefühle.
Er sah sich umher ein mit Zorn.
Wo steht das? Bei der Tempelreinigung. In heiligem Zorn. Noch mehr Gefühle. Ja. Er sah ihn an und liebte ihn. Jesus war sogar depressiv. Und sagt das selber? Wo? Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Er fing an zu zittern und zu zagen. Nicht der Riesenheld. Er hat an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Wahrer Mensch. Jesus war körperlich am Ende und schwach. Wo? Als er zusammenbricht unter dem Kreuzesbalken. Das sind nicht irgendwie glorreiche Berichte, sondern Jesus ist wirklicher Mensch nach dem Zeugnis aller vier Evangelien. Und er stirbt, das gehört zum Menschsein. Jesus stirbt. Heute in dieses Gespräch hinein, dass die Sühnetod und das alles sei ja nur späte Vorstellungen und so. Nein, Jesus versammelt am Abend, am Vorabend seines Todes die Jünger. Das ist mein Leib. Das ist mein Blut für euch gegeben. In dem steckt schon alles. Er selber sagt das. Das ist keine späte Erfindung oder Deutung, sondern das ist das Zentrum für euch. Mein Leib für eure Sünde in den Tod gegeben. Mein Blut für eure Sünde vergossen. Jesus betet sich hinein in den Willen des Vaters. Wenn's möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, wie du willst. Für mich ist das, für mich persönlich, der eindrücklichste Ort im ganzen Israeland. Diese sogenannte Kirche der Nationen im Garten Gethsemane, wo ja dieser Fels gezeigt wird, ist mir eigentlich wurscht, ob es dieser Fels ist, aber wenn ich daran denke, dass Jesus dort gelegen hat und sein Schweiß war wie Blutstropfen. Vom Sokrates, diesem großen Philosophen, wird berichtet, als er das Todesurteil erhalten hat und man hat ihm den Giftbecher zugesandt. Das war ja damals die Methode. Da hat er noch seine Schüler um sich versammelt und hat ein Abschiedsmahl gehalten und dann hätte er lächelnd den Becher ausgetrunken. Jesus, wahrer Mensch, sein Schweiß war wie Blutstropfen. Und dort hat er gerungen und sich hineingerungen in diese letzte tiefste Gemeinschaft mit dem Vater. Warum wird denn Jesus zum Tod verurteilt von den Juden? Was nennen sie als Grund? Bist du der Sohn Gottes? Der antwortet ja. Habt ihr diese Gotteslästerung gehört? Und dann kommt das Urteil, er ist des Todes schuldig. Vor Pilatus nennen sie einen ganz anderen Grund. Warum wollen sie ihn von Pilatus verurteilen lassen? Das wäre Pilatus egal gewesen, ob jemand sagt, ich bin der Sohn Gottes. Er konnte mit diesem Gott sowieso nichts anfangen. Aufrührer, er schreibt das auf die Tafel über dem Kreuz. König der Juden, politischer Rebell. Obwohl Jesus ihm antwortet und sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin ein König. Das ist auch eine dieser tief bewegenden Gestalten in der Lebensgeschichte Jesu, dieser Pilatus. Er hat ganz eindeutig und klar die Erkenntnis, der ist unschuldig. Ganz eindeutig und klar. Und gibt Jesus her, um seine eigene Haut zu retten. Er sucht sich. Und von Jesus heißt es, ist wirklich tot, er neigte das Haupt und verschied. Bis hin zu dem, sie stachen ihm in die Seite und es kam kein Blut mehr. Er war wirklich tot. Was gibt es da nicht für abenteuerliche Theorien, wie sie Jesus dann noch fortgebracht haben und er hat irgendwo überlebt und hat da dann noch einmal angefangen zu wirken, was weiß ich, als wirres Zeug. Nein, die Bibel schreibt schlicht, er war tot. Warum ist das so wichtig, Jesus, der wahre Mensch? Ich möchte zusammenfassend 5 Grundlinien nennen. Jesus, wahrer Mensch, da wird die wirkliche Liebe Gottes dran gesehen. Die wirkliche Liebe. Er ward uns gleich. Was hat Jesus alles aufgegeben, um uns zu begegnen? Mir hilft da immer am besten diese kleine Geschichte, wie ein Junge gefragt wird, ein kleiner Junge, du sag mal, wie groß ist denn dein Bruder? Und er sagt, das weiß ich nicht. Jedes Mal, wenn der mit mir spricht, beugt er sich herunter. Genau ist das ist mit Jesus. So groß ist die Liebe Gottes, dass er alles ablegt, was uns abschrecken könnte. Er kommt als Baby. Er kommt als völlig Anspruchsloser. Und er kommt so, dass er alles das, was unser Menschsein ausmacht, an sich selber erfährt und auf sich nimmt. Das ist die wirkliche Liebe. Das zweite wahre Mensch, Gott handelt wirklich in der Geschichte. Darum ist das so wichtig. Er schwebt nicht irgendwo drüber, sondern er setzt einen Zeitpunkt mitten im Lauf der Weltgeschichte. Jesus, der wahre Mensch, wir haben einen Hohepriester, der versucht ward wie wir, der das alles an sich durchleidet. Ihr müsst es einmal verfolgen in den Evangelien, wie Jesus angegriffen wird. Gerade an diesem Tag, als sie sagen, er treibt den Teufel durch den Beelzebub aus, da heißt es nachher, Jesus schickt die Jünger fort und er ging auf einen einsamen Berg und betete. Was müssen das für Versuchungsstunden für Jesus gewesen sein? Er hätte ja alle Macht zu Hilfe rufen können. Er sagt zu dem Petrus, ja, meinst du nicht, wenn ich meinen Vater bitten würde, er würde mir mehr als 12 Legionen Engel senden. Und die tiefste Versuchung, die allertiefste Versuchung Jesu geschieht am Kreuz. Als er dort hängt und sie unten stehen und spotten und sagen, bist du wirklich Gottes Sohn, dann steig herab. Das war die tiefste Versuchung. Weil er hätte es können, warum nicht? Er hat unsere Wirklichkeit, ist die dritte Linie, er hat unsere Wirklichkeit durchlitten. Das ist schon ein Gedanke, wenn du da sitzt und es kommt über dich und du kannst gar nichts machen und die Schwärze greift nach dir und du siehst im Leben ganz wenig Sinn mehr und weißt gar nicht mehr, wie soll es denn weitergehen. Dann darfst du so wissen, das hat Jesus durchlebt. Das hat Jesus durchlebt. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Wenn die Seele nicht mehr singt, was hat er Hilfe gesucht? Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Das hat Jesus durchlebt. Wenn du kaputt bist, am Ende körperlich völlig fertig, nichts mehr kannst, wenn der Krebs dich auffrisst, das hat Jesus durchlebt, den haben sie körperlich so fertig gemacht, dass er nicht mehr auf den eigenen Beinen gehen konnte. Hat Jesus durchlebt. Wenn du enttäuscht bist von Menschen, du hast auf sie vertraut, du hast auf sie gebaut, so viel in sie hineingegeben und sie lassen dich fallen, das hat Jesus mit ihm Judas und den Petrus durchlebt. Hat er alles durchlebt. Er hat unsere Wirklichkeit durchlitten, wenn wir zu Jesus kommen, mit dem, was unser Leben so tief oft bedrängt, wir kommen zu einem, der weiß, wovon wir sprechen, der selber durchlebt hat. Die vierte Linie, der wahre Mensch, mit dem, dass Jesus Mensch wird, ist Menschsein auch in gewisser Weise geadelt. Da wendet sich Gott noch einmal ganz bewusst seinen Geschöpfen zu. Da wird der Wert des Menschen deutlich. Der griechischen Mythologie, der Zeus, der wird ein Stier. Die kommen in den komischsten Gestalten. Jesus wird Mensch und spricht darin uns Menschen die überwältigende Würde zu. Ihr seid immer noch bei Gott an erster Stelle, er hat euch im Auge. Das gilt immer noch, was zum Beispiel in Psalm 8 steht. Du hast ihn wenig niedriger gemacht, den Gott. Und wir können ganz neu mit dem, dass Jesus Mensch war, wieder mitbeten, was im Psalm 139 steht. Ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Das gehört auch mit dazu. Und letztes, dass Jesus wirklicher Mensch war, das zeigt, Gott hat nicht nur ein Scheininteresse. Nicht nur ein Scheininteresse. Sondern da ist wirklich ganzer Einsatz da. Als Jesus zu dem Nikodemus sagt, wir haben ja dieses Grundwort wohl alle auswendig gelernt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dieses Gab heißt in seiner wörtlichen Übersetzung, sich vom Herzen losriss. Wisst ihr, was Gott da macht? Ich kann mir nur so, ich möchte es mal so im Bild sagen, drastisch ein Beispiel, ich gehe mit meinem Kind spazieren und habe es an der Hand. Und dann sehe ich, wie ein anderer Mensch da zum Beispiel jetzt in dieser Jahreszeit auf dem Eis einbricht und ich lasse mein eigenes Kind los, gebe das hin, um diesem Menschen zu helfen, die Hand frei zu haben. Gott lässt seinen Sohn los, um uns zu greifen. Du bist wirklicher Mensch. Das nächste Mal wirklicher Gott. Interessant, wenn wir die Texte, das werden sogar ganz stück die gleichen sein, einmal anschauen auf das wahre Mensch und wahre Gott. Aber jetzt wollen wir noch Gelegenheit geben, wenn Fragen, Ergänzungen da sind. Gehört ja mit zur Schule, Abendbibelschule. Wer hat noch Ergänzungen, Fragen, Bemerkungen? Bitte?
Woraus schließen Sie, dass der Josef und die Maria nicht richtig verheiratet waren? Es heißt doch in Matthäus 1, er nahm sein Gemahl zu sich. Das heißt, sie lebten zusammen.
Das war nachdem ihm der Engel gesagt hatte, sie ist schwanger. Da hat er sie genommen, aber die Ehe nicht mit ihr dann vollzogen, weil sie war ja schwanger. Ja, der Ehevertrag nach Lukas 2 war geschlossen. Und dass er sie mitnahm von Nazareth nach Bethlehem, das ist dieser Vorgang, nachdem der Engel ihm gesagt hat, er wollte sie zuerst verlassen. Da nahm er sie zu sich. Da wurde das dann rechtsgültig vollends vollzogen. Aber es blieb zunächst, da legt die Bibel großen Wert drauf, dieser Bericht, das hat die Maria sicher selber gesagt, der Josef war nicht bei mir in geschlechtlicher Weise, sondern wir blieben in dieser Weise zusammen. Sie waren Mann und Frau dann, ja. Aber Lukas unterscheidet von der Bericht der Maria her, sie waren vertraut, es war noch nicht die vollgültig vollzogene Ehe. Ja. Gut, wir wollen den Unterricht auch nicht länger ausdehnen, dann schließen wir ab. Wir sind ja dann am nächsten Dienstag bei uns in Dettingen, weil hier renoviert wird, und zwar auf dem Guckenrhein, im Gemeindezentrum dort. Wenn Sie zu früh parken, sind Sie in der katholischen Kirche. Die steht einige Meter davor, aber das merken Sie dann. Wir sind dort ein wenig mit dem Platz beengter auf dem Guckenrhein. Das ist nicht so groß wie hier, aber ich denke, wir kriegen alle unter, wenn auch nicht alle, an Tischen. Also nächsten Dienstag, 19.30 Uhr in Dettingen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, und darüber können wir nur tief bewegt staunen. Was hast du aufgegeben, um uns zu gewinnen? Was hast du auf dich genommen, um uns zu entlasten? Wir beten dich an, du hast das alles für dich selber durchlitten. Du kennst unser Menschsein. Daraus fassen wir das Vertrauen. Wir kommen zu dir. Wir beten dich an. Du bist ja gegenwärtig, zwar sehen wir dich nicht, aber deine Liebe und deine Kraft ergreift uns. Du, unser Heiland, unser Retter, du, der du jetzt in unserem Leben wirkst und uns führst und zubereitest auf deine Ewigkeit. Wir loben dich. Wir sagen dir Dank. Amen.